Welcome to the channel of Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen auf dem Kanal von Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Darren Roy, ich bin der stellvertretende internationale Koordinator und arbeite unter Dr. Keith Jenkins. Die heutige Botschaft heißt Advent, weil die meisten Menschen in der westlichen Welt und die meisten Christen auf der ganzen Welt Weihnachten feiern oder sich darauf freuen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos. Die heutige Botschaft heißt also Advent, weil der Advent eine Zeit ist, die die meisten Menschen als eine Zeit des Feierns oder der Erwartung betrachten, die auf Weihnachten oder den Weihnachtstag zugeht. In dieser Zeit erinnern wir uns an das Kommen Jesu auf diesen Planeten, um menschliche Gestalt anzunehmen, ein Leben wie wir zu leben, das Gesetz und alle Verheißungen Gottes in vollkommener Weise zu erfüllen, damit wir durch ihn gerettet werden können. Das ist erstaunlich. Also feiern wir diese Zeit, wir blicken symbolisch zurück. Ich habe Lieder gehört, die Leute am Weihnachtstag singen. Heute ist der Christus geboren, oder? Christus ist heute geboren. Er ist nicht wirklich heute geboren, er wurde vor über 2020 Jahren geboren, aber wir feiern dies und erinnern uns zur Weihnachtszeit daran. Das Wort Advent bedeutet also eine wichtige Ankunft. Es bedeutet ein Kommen, also eine Ankunft oder ein Kommen. Das ist es, was Advent bedeutet. Die meisten Leute denken, dass es bedeutet, einen Kalender zu öffnen, wie einen Adventskalender, den man öffnet und für jeden Tag findet man Leckereien vor und dies tut man an allen Tagen im Dezember bis zum Weihnachtstag. Aber Advent bedeutet nicht die Zeit bis Weihnachten. Naja, schon, aber nur wenn man das Kommen meint. Aber die wichtige Ankunft, die wichtigste Ankunft war eigentlich der Weihnachtstag, nicht wahr? Oder der wirkliche Weihnachtstag, wann auch immer das war, als Jesus auf die Erde kam. Wenn wir also auf den Advent schauen und die Tatsache berücksichtigen, dass Jesus einmal auf die Erde kam, müssen wir erkennen, dass er wiederkommt. Er kommt wieder und es gibt einen zweiten Advent. Es gibt ein zweites Kommen. Es gibt eine zweite, sehr wichtige Ankunft und wir wollen bereit sein. Wir wollen Menschen sein, die für diese wichtige Ankunft bereit sind. Wir sind dazu berufen, Menschen zu sein, die für diese wichtige Ankunft bereit sind. Jesus kommt wieder, das hat er versprochen. Also wollen wir Menschen sein, die in Erwartung sind, mit offenem Herzen, mit Aufrichtigkeit und Eifer und Leidenschaft für ihn, die ihn suchen und bereit sind für seine Wiederkunft. Es gab einen solchen Menschen in der Heiligen Schrift, Simeon. Vielleicht sehen wir uns das mal an, der auf Jesu erstes Kommen wartete und er kam und was Gott ihm versprochen hatte, wurde erfüllt. Wir wollen Menschen sein, die erwarten, dass Jesus wiederkommt und er könnte jederzeit wiederkommen. Es gibt bestimmte Bibelstellen, welche Menschen anschauen und versuchen, diese umzusetzen und ihnen zu entsprechen. Aber unsere Verantwortung ist es, Jesus zu suchen, um ihn zu kennen. Und wir werden erkennen, dass sich am Ende alles zum Guten wenden wird. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Wir wissen nicht, ob es jetzt sein wird, ob es in 2 Jahren, 5 Jahren oder 10 Jahren sein wird. Wir haben keine Ahnung, aber wir leben in der Erwartung der wichtigen Ankunft. Amen. In der Vorweihnachtszeit haben viele von euch Kalender geöffnet und jeden Tag ein Stück Schokolade oder ein Spielzeug herausgenommen oder ein Bild im Kalender angeschaut. Und es ist, als würdet ihr den Kalender öffnen, die Tür des Kalenders, und dahinter liegt ein Schatz, ein Geschenk. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. An jedem einzelnen Tag hat Gott etwas wirklich Wichtiges für uns zu tun. Er hat etwas, naja, mehr als eine Sache, aber er hat Dinge, die er für uns zu erledigen hat. Dass wir jeden Tag bis zu seinem zweiten Advent, seinem zweiten Kommen, seiner zweiten Ankunft diese Tür öffnen und hineinschauen und sehen, welche Überraschung, welches Vergnügen oder welches Geschenk er heute für uns hat. Denn jeder Tag ist ein Geschenk, um etwas aus Liebe zu ihm zu tun. Etwas zu tun, weil wir ihn lieben, ihm Liebe durch Gehorsam zu zeigen und den Tag so zu leben, wie er es von uns will. Er hat nicht nur jeden Tag etwas für uns zu tun, sondern jede Minute, jede Sekunde. Weil wir im Einklang mit dem Geist wandeln, kann er ein Signal senden und unser Leben lenken und leiten. Aber wenn wir auf die Wiederkunft Jesu schauen, auf seine zweite Wiederkehr, auf sein zweites Kommen, wollen wir sicherstellen, dass wir Menschen sind, die das Beste aus jedem einzelnen Tag machen. In gewisser Weise zählen wir unsere Tage, so wie Moses sagt, dass wir unsere Tage zählen und ein weises Herz bekommen sollen, damit wir das Beste aus jeder Gelegenheit machen. Er kommt wirklich zurück. Das ist großartig. Die meisten Menschen in der Welt, die Jesus nicht nachfolgen, sind begeistert von dem, was Weihnachten mit Geschenken und dem Zusammensein mit der Familie angeht. Aber als Gläubige können wir uns über Weihnachten freuen und erkennen, worum es wirklich geht. Aber wie viel mehr sollten wir uns auf das freuen, was kommt? Dass unser König zurückkommt, dass Jesus wiederkommt und dass er will, dass wir bereit sind. Er will, dass wir Überwinder sind. Er will, dass wir bereit sind. Also ja, er will, dass wir bereit sind und uns auf seine Wiederkehr freuen. Aber was war der Grund für seine erste Ankunft? Was war die wahre Bedeutung von Weihnachten? Die meisten Menschen würden denken, dass es sich um ein kleines Baby in einer Krippe handelt. Nun, es gibt eine Überraschung, nicht wahr? Dass unser König nicht als Baby zurückkommt, sondern als siegreicher König. Der König der Könige und der Herr der Herren, der kommende Richter, das ist der, der zurückkommt. Diesmal ist es kein kleines Baby, sanftmütig und mild, sondern ein mächtiger Gott, der bereit ist zu richten und jeden Menschen seinen Taten entsprechend zu vergelten. Das sollte uns eine Art nüchterne Ehrfurcht vor der nächsten Wiederkehr einflößen, nicht wahr? Aber was war der Grund für sein erstes Erscheinen? Was war der Grund? Schauen wir uns Philipper an. Schauen wir uns Philipper Kapitel 2 an. In Philipper Kapitel 2, Vers 5 steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb kam Jesus auf diesen Planeten. Deshalb wurde Jesus als Baby geboren. Nicht um das Baby zu sein, sondern um sein Leben hinzugeben, um gehorsam zu sein, was auch immer der Vater ihm auftrug. Er erniedrigte sich selbst und wurde jemand ohne Ansehen oder Sonderstellung. Wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir sicherstellen, dass wir diesem demütigen König nachfolgen, dass wir seinem Beispiel folgen, dieselbe Gesinnung haben, wie Christus Jesus sie hatte. Er hielt es, Gott gleich zu sein, nicht wie einen Raub fest, oder er sah es nicht als etwas an, dem er nachjagen sollte und es an sich reißen musste. Aber er erniedrigte sich selbst, entledigte sich aller rechtmäßigen Privilegien, um wie ein Diener zu werden. Unser Jesus wurde ein Diener. Das ist großartig, dass dieser Dienst Dienst der Diener des Herrn heißt. Servants of the Lord, Diener des Herrn. Diener dessen, der zuerst als Diener kam, Diener Jesu Christi, dem jetzt der Name gegeben wurde, der über jedem Namen steht, der Name Herr. Wir sind Diener dieses Herrn, des Königs der Könige und des Herrn der Herren. Und wir sollten bekennen und anerkennen, dass er jetzt der Herr ist, dass er der Meister ist. Er ist derjenige, der das Recht hat, über unser Leben zu bestimmen. Er ist derjenige, der uns besitzt und das Recht hat, uns zu besitzen und zu tun, was er will. Wir stehen ihm zur Verfügung, wir warten auf ihn, er ist unser König. Wir müssen die gleiche Gesinnung haben, wie Christus Jesus sie hatte. Und er lebte ein Leben auf der Erde in einer sehr armen Zeit. Er musste vor Leuten fliehen, die ihn jagten, oder seine Familie, seine Adoptiveltern sozusagen, flohen mit ihm, um ihn in Sicherheit zu bringen. Er lebte ein kurzes Leben, aber er erfüllte alle Verheißungen Gottes und alle Anweisungen Gottes in diesem kurzen Leben. Was für ein Beispiel für uns, und das ist der König, dem wir folgen. Ein König, der sich entschieden hat, sich die Hände schmutzig zu machen, nicht im Sinne von schmutzig in Sünde, sondern um das Leben zu leben, das wir leben würden, und um uns zu zeigen, wie es geht. Der König kommt zurück und er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Bis zu welchem Punkt reicht dein Gehorsam? Würdest du deinen Gehorsam aufrechthalten bis zum Ende, egal wozu Gott dich berufen hat? Die meisten von uns werden wahrscheinlich nicht sterben oder ihr Leben niederlegen müssen. Aber wir müssen auf jeden Fall dazu bereit sein und wir müssen unsere persönlichen Entscheidungen und Vorlieben und unser Leben in dieser Welt niederlegen. Wir müssen unsere Vorhaben und Pläne niederlegen und das Fleisch töten und im Geist leben. Amen. Aber Jesu Gehorsam war etwas ganz Besonderes. In Vers 8 des Philipperbriefs heißt es, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das Wort Gehorsam, wenn man es in der Strong's Konkordanz nachsieht, es ist griechisch, es hat die Nummer 5255, Hypekos, griechisch 5255. Weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet nicht nur Gehorsam, sondern auch aufmerksames Zuhören. Aufmerksames Zuhören. Dem Gehorsam Gehör schenken. Es wird nur dreimal in der Bibel verwendet, aber es beschreibt Jesus hier in seinem Gehorsam am Kreuz. In seinem Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hörte aufmerksam zu. Das hebräische Wort Hineni, das ich so liebe, bedeutet auf den Herrn hören, bereit sein, seinen Willen zu tun und auf seine Anweisungen hören. Jesus tat das. Er hörte aufmerksam auf seinen Vater. Und wenn wir dieselbe Gesinnung haben sollen, die in Jesus Christus war, dann wollen wir Menschen sein, die auf unseren Vater hören. Nun, durch den Heiligen Geist auf Jesus hören. Die aufmerksam sind, aufmerksam zuhören, um seinen Willen zu tun. Du denkst vielleicht, wenn ich durch aufmerksames Zuhören dahin komme, wo Jesus hinkam, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das tun will. Gott weiß, was das Beste für dich ist. Er hat einen Plan für dein Leben. Nicht jeder von uns muss buchstäblich sein Leben lassen, aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Aber wir müssen ganz sicher für den leben, der sein Leben für uns gelassen hat. Jesus ist für uns gestorben. Jetzt leben wir für ihn. Amen. Lasst also dieselbe Gesinnung in euch sein, die in Christus Jesus war, während wir auf seine Wiederkunft, seine zweite Wiederkunft, seinen zweiten Advent, das zweite Kommen schauen. Was für eine unglaubliche Sache. Ich meine, ich würde gerne am Leben sein und vielleicht glaube ich, dass ich das auch sein werde, aber ich würde gerne am Leben sein, wenn er wiederkommt und das sehen. Aber so oder so ist es egal, ob wir tot oder lebendig sind. Die Lebenden werden denen, die tot sind, nicht zuvorkommen. So oder so wird es absolut großartig sein, wenn Jesus wiederkommt. Also lasst uns die Erwartung haben und lasst uns die Gesinnung Christi in uns haben. Lasst uns die Demut bewahren. Lasst uns weiter auf ihn schauen. Lasst uns das Herz des Gehorsams haben, das er gezeigt hat. Amen. Lasst uns erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und wir können sagen, ja, wir werden sagen, mach Jesus Christus zum Herrn deines Lebens. Und was wir damit meinen ist, dass Jesus Christus das Recht hat, dein Leben zu beherrschen und zu leiten, jede Minute eines jeden Tages. Er ist der Meister. Er ist derjenige, der das Sagen hat. Das meinen wir damit. Aber wir meinen nicht, dass du ihn zum Herrn machen sollst, als würdest du sagen, richtig, Jesus, du bist jetzt der Herr. Er ist bereits der Herr. Er ist bereits der Meister. Er hat bereits die Herrschaft. Der Vater hat ihm bereits den Namen gegeben, der über jedem anderen Namen steht. Unsere Verantwortung ist es jetzt, uns dem zu unterwerfen, das anzuerkennen und zu akzeptieren und die Knie zu beugen. Beuge das Knie vor Jesus Christus. Beuge das Knie vor seiner Herrschaft. Amen. Wenn wir an Weihnachten denken und daran, dass Jesus zum ersten Mal auf die Erde kam, gibt es ein Beispiel für jemanden, der erwartungsvoll auf Jesus wartete. Der erwartete, ihn zu sehen, weil Gott ihm versprochen hatte, dass er ihn sehen würde. Nun weiß ich nicht, wie es für uns geschehen wird, aber ich weiß, dass es definitiv eine Generation geben wird, die nicht vergehen wird, bevor all die verschiedenen Zeichen zusammenkommen und sie Jesu Wiederkunft sehen werden. Aber schauen wir uns Simeon in Lukas Kapitel 2 an. Lukas Kapitel 2, Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Simeon war also ein frommer Mann, dem Gott versprochen hatte, dass er den Messias noch vor seinem Tod sehen würde. Und du siehst, wie glücklich und aufgeregt er war. Lass deinen Diener in Frieden gehen, sowie, denn mein Lebenswunsch und mein Streben und meine Hoffnungen haben sich erfüllt. Ich habe den Christus gesehen, in diesem Kind, das nach dem Brauch in den Tempel gebracht wurde. Das ist fantastisch. Nun, ich weiß nicht, ob Gott dir das gesagt hat. Ich weiß nicht, ob Gott dir gesagt hat, dass du Jesu zweites Kommen, seinen zweiten Advent sehen wirst. Aber es gibt auf jeden Fall Zeichen in der Heiligen Schrift darüber, was für Zeichen es zu dieser Zeit geben wird. Wir wollen also sicherstellen, dass wir nicht nur auf die Zeichen achten und nicht in jede Kleinigkeit etwas hineininterpretieren, wie zum Beispiel Verschwörungen und jede Kleinigkeit, die passiert, aber mit dem Geist, mit der Offenheit für den Geist, um zu sehen, was vor sich geht und um zu erkennen, wie zerbrechlich diese Welt ist. Wie zerbrechlich, wie sich die Dinge in jedem Moment ändern können. Schau dir Covid an, wie die Welt zusammenbrach und wie die Menschen in ihren Häusern waren und sie nicht verlassen durften. Niemand hätte jemals gedacht, dass das passieren würde. Überall auf der Welt gibt es Kriege, Erdbeben, Vulkane und alles Mögliche. Ich sage nicht, dass diese Dinge völlig ungewöhnlich sind, aber ich sage, dass du dir bewusst sein solltest, dass diese Welt zerbrechlich ist und vergeht. Ich weiß also nicht, ob Gott, er könnte das tun, er hat es getan, und wenn der Heilige Geist dir bezeugt hat, dass du am Leben sein wirst, dann freue dich, denn Gott wird seine Versprechen halten, so wie er seine Versprechen an Simeon gehalten hat. Wenn du am Leben sein wirst, um die Wiederkunft Jesu zu erleben und Gott dir das durch den Heiligen Geist gesagt hat, dann ist das wahr. Aber ich glaube, dass Gott aus einem bestimmten Grund so zu Simeon gesprochen hat. Denn es heißt, dass er ein gerechter und frommer Mann war. Das bedeutet gottesfürchtig. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Er ehrte Gott und achtete darauf, ihn nicht zu beleidigen. Er war ein gerechter Mann. Er war sich seines Glaubens sicher. Ich meine, ehrfürchtig wäre ein gutes Wort. Ehrfürchtig steht in der Definition des Strongs. Er war ehrfürchtig vor Gott. Wenn wir also Menschen sein wollen, die solche Dinge von Gott hören können, sollten wir sicherstellen, dass wir ehrfürchtig tun, was Gott uns bereits aufgetragen hat. Und dass wir ihm Ehrfurcht, Furcht und Respekt entgegenbringen. Amen. Aber Simeon war auserwählt worden und lebte ein gottgefälliges Leben. Aber wisst ihr, was erstaunlich ist? Es heißt, dass er voll des Heiligen Geistes war. Wie viel mehr sollten wir durch die Gabe, die uns von Jesus Christus gegeben wurde, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und im Geist wandeln, gemäß der Gabe Jesu Christi, die es den Heiden, den nichtjüdischen Gläubigen ermöglicht hat, in die Gegenwart Gottes zu kommen und mit ihm zu leben. Was für ein Geschenk, was für ein unglaubliches Geschenk. Und wenn Jesus kommt, ja, er kommt wieder. Aber wenn er als Richter wiederkommt, wollen wir nicht in einer Lage sein, in der wir die Gelegenheit, die er uns gegeben hat, nicht genutzt haben. Weil er sein Leben hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir in seine Gegenwart kommen können, um Liebe, Freude und Frieden zu haben, damit wir die Kraft haben, das christliche Leben zu leben. Dafür hat er sein Leben hingegeben. Wir wollen nicht zu den Menschen gehören, die nicht das Beste aus dieser Gelegenheit machen und ihm dann im Gericht mit diesem Eintrag in unseren Büchern begegnen. Lasst uns geisterfüllte Menschen sein, die das tun, was Gott von uns will. Gehorsam, ehrfürchtig, in gewisser Weise dem Beispiel Simeons folgend. Ehrfürchtig und gottesfürchtig. Amen. Und auf diese Anweisungen hören, die er für uns hat. In Vers 27 heißt es, dass er durch den Geist in den Tempel kam. Das ist faszinierend. In manchen Übersetzungen heißt es, dass er durch den Geist geführt wurde und in den Tempel ging. Gott gab ihm die Verheißung, dass er den Messias sehen würde. Und wie kam es dazu? Wie kam es, dass er an demselben Tag in den Tempel ging, wie all die Menschen, deren Kinder zu verschiedenen Zeiten in den Tempel gebracht wurden? Woher wusste er, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um dort zu sein? Woher wusste er, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um die Verheißung Gottes zu erfüllen? Er wusste es nicht. Aber woher wusste er, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um in den Tempel zu gehen? Er wurde durch den Heiligen Geist geführt. Die Verheißung Gottes erfüllte sich in seinem Leben, weil er durch den Geist geführt wurde. Er wurde vom Heiligen Geist in einem sehr kleinen Detail geführt. Die Menschen denken, dass Gott nur auf die großen Dinge antworten will und vielleicht auf einige kleinere Dinge, aber nicht auf wirklich kleine Dinge. Gott, der Heilige Geist, führte diesen Mann, Simeon, in den Tempel. Es ist ein bisschen so, wie wenn es ein Kirchengebäude gibt oder ein Gebäude, das wir hier in Alverston für die Gemeinde haben. Und wenn Gott will, dass ich dort bin, du weißt schon, vielleicht passieren dort Dinge und es gibt Verheißungen und Dinge, die Gott tun will, oder es gibt bestimmte Leute, die ich treffen soll, kann ich nur auf eine Art und Weise wissen, dass ich zur richtigen Zeit dort bin, wenn diese Leute dort sind, durch den Heiligen Geist. Das mag unbedeutend erscheinen. Die Leute sagen, oh, du kannst runtergehen, wann du willst, zum Gebäude gehen, wann du willst, gehen. Wenn du Lust hast, gehen, wenn es gerade passt. Nein, geh, wenn der Heilige Geist dir sagt, dass du gehen sollst. Es ist mir egal, um welche Laden es sich handelt, ob es ein bestimmter Supermarkt ist oder ein anderer Supermarkt. Tue einfach die kleinen Dinge, die der Heilige Geist dir sagt, und du wirst sehen, wie Gott erstaunliche Dinge tut. Er hat jede Menge Verabredungen für dich getroffen. Wie ich anfangs sagte, ist es wie mit den Überraschungen hinter dem Türchen des Adventskalenders. Wenn du wie Simeon bist und dich vom Heiligen Geist leiten lässt, wird selbst eine ganz normale Alltagssache, ein ganz normales Ereignis zu etwas Erstaunlichem führen, wenn du dich vom Geist leiten lässt. Im Fall von Simeon hat sich die Verheißung seines Lebens erfüllt und das ist in der Heiligen Schrift festgehalten. Amen. Es gibt jedenfalls einen Vers in Offenbarung 22, Vers 20, der sagt, dass Jesus bald kommt. Hier steht, siehe, nein, der dies bezeugt, sagt, ich komme bald. Und dann sagt er, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ist das nicht erstaunlich? Könntest du das sagen? Könntest du sagen, ja, komm, Herr Jesus. Er sagt, dass er schnell kommt. Du weißt also, dass die Heilige Schrift klar sagt, dass was auch immer du als schnell siehst, dass der einzige Grund, warum Jesus nicht schnell kommen würde, der ist, dass er bei der Erfüllung seiner Versprechen nicht nachlässt oder sich verspätet, sondern dass er will, dass jeder Buße tut. Aber wenn Jesus schnell kommt, kannst du dann sagen, so komm, Herr Jesus, oder Amen. Du siehst, wenn du nicht da bist, wo du im Herrn sein solltest, können die Leute das oft nicht beten. Sie bekommen Angst. Sie freuen sich nicht auf Jesu Wiederkunft. Sie haben etwas vor, sie verstecken Dinge. Sie freuen sich nicht auf seine Wiederkunft, weil er sie überraschen wird. Er wird wie ein Dieb in der Nacht kommen und sie bei ihren Machenschaften ertappen. Lasst uns dafür sorgen, dass wir, solange wir noch Zeit haben und heute noch heute ist, Buße tun und die Dinge aus unserem Leben entfernen, die aus unserem Leben verschwinden sollten. Und dass wir mit ehrlichem und klarem Herzen vor Gott durch den Heiligen Geist sagen können, Amen, ja, komm. Die Wiederkunft Jesu sollte für jeden Christen eine aufregende und wunderbare Zeit sein. Und wenn dein Leben nicht in Ordnung ist oder dein Lebensstil oder das, was du tust, Gott nicht ehrt und du das weißt, dann hast du die Möglichkeit, Buße zu tun, denn Gott will, dass niemand verloren geht, aber er will, dass alle zur Buße kommen. Also komm zur Buße, solange du es noch kannst. Stelle sicher, dass Jesus der Herr ist. Mache ihn zum Herrn deines Lebens. Erlaube ihm, die Herrschaft zu haben. Erkenne, dass du dein Leben nicht selbst in der Hand hast. Sei voll des Geistes, wachse im Geist, lebe im Geist, wandle im Geist. Lass dich im Geist taufen. Amen. Lass dich auf jeden Fall von ihm leiten. Lasst uns also sicherstellen, dass wir für Jesu Wiederkehr bereit sind und wir sagen können, komm schnell, Herr Jesus. Wir nennen es Jesu Wiederkehr, es ist eigentlich der zweite Advent. Jesus kommt wieder und das ist großartig. Vers 32 ist ein Licht, das den Heiden Offenbarung bringt. In einigen modernen Übersetzungen heißt es, ein Licht, das Gott den nichtjüdischen Völkern offenbart. Ist es nicht erstaunlich, dass wir als Heiden Jesus Christus kennenlernen können? Dass er ein Licht für uns ist? Dass wir uns ihm zuwenden können? Was für ein Geschenk! Wir wollen sicher gehen, dass wir diese Verheißung oder dieses Geschenk nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir, nur weil wir eingepfropft wurden, nicht dauerhaft sind oder ein angeborenes Recht haben, zu bleiben. Gott könnte uns wieder entfernen und ich möchte einige Dinge dazu betrachten. Ich lese aus Römer 11, Vers 19 bis 24. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wohl, wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Wenn wir uns also auf Jesu Wiederkunft freuen und unser Leben betrachten, wie es aussieht, und ob wir gehorsam sind oder ob es Bereiche gibt, die wir ändern und Buße tun müssen, ob Jesus der Herr ist, ob wir voll des Geistes sind, ob es Dinge gibt, die wir umsetzen müssen, die Mission oder einen Plan, den er für uns hat und zu dem er uns berufen hat. Wenn wir diese Dinge im Lichte seines zweiten Kommens betrachten, wollen wir sicherstellen, dass wir sowohl die Güte als auch die Strenge Gottes erkennen. Wenn du in der Güte fortfährst, die Dinge auf Gottes Art und Weise zu tun, dich vom Heiligen Geist leiten lässt, wobei Jesus die Herrschaft hat, wenn du in dieser Güte weitermachst, dann wirst du auch Güte bekommen. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dich von Gott abzuwenden und deinen Glauben in etwas anderes zu setzen, dich selbst oder in eine andere verrückte Idee, wenn du deinen Glauben woanders hineinsetzt als dorthin, wo er sein sollte, nämlich in Jesus Christus, in ihn als den Herrn, wenn wir unseren Glauben in ihn setzen, wenn du das nicht tust, dann wirst du genauso abgeschnitten, wie es die Juden ursprünglich waren. Wir wollen also sicherstellen, dass wir erkennen, dass es eine Strenge bei Gott gibt, dass nicht alles nur einseitig ist, dass nicht alles nur Liebe ist. Liebe ist die Güte, die wunderbare Güte Gottes. Unser Gott kann auch ernst sein, er kann streng sein. Er verlangt Umkehr, er will Veränderung sehen, er will Frucht sehen. So wird unser Vater verherrlicht, wenn wir viel Frucht bringen. Wenn wir uns also auf die Wiederkunft Jesu freuen, sollten wir sicherstellen, dass wir weiterhin in Gottes Güte auf diesen Wegen wandeln. Denn wenn Gott wollte, du weißt, wir sind ein privilegiertes Volk. Was habe ich in dieser kleinen Stadt, in der ich lebe, in dieser kleinen Holzhütte zu tun? Was habe ich mit Jesus Christus zu tun, einem jüdischen König, der kam, um sie zu retten? Was habe ich mit einem Gott zu tun, der vor 2020 Jahren in Israel als Mensch geboren wurde? Was hat das mit mir zu tun? Nun, aufgrund dessen, was Jesus getan hat, ist es ein erstaunliches Geschenk, eine Gelegenheit, dass die ganze Welt ihn kennenlernen konnte, weil Gott die ganze Welt geliebt hat. Aber dieser Segen kam durch die jüdische Religion oder durch Juden, da Jesus selbst ein Jude war. Ich möchte also sicherstellen, dass ich erkenne, dass mir ein erstaunliches Licht geschenkt wurde. Ein Licht ist durch das jüdische Volk zu den Heiden gekommen, und wenn das jüdische Volk wegen seines Unglaubens, seiner Unwissenheit und seiner Ablehnung Jesu abgeschnitten wurde, will ich nicht hochmütig, nachlässig, dumm und respektlos sein, sondern ich will Gott gegenüber ehrfürchtig bleiben, damit ich weiterhin mit Jesus verbunden bleibe, mit seinem Baum, seinen Wurzeln, damit ich weiterhin im Weinstock bleibe. Amen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es eine Güte und Strenge bei Gott gibt. Und das werden wir bei seiner Wiederkunft erfahren. Wenn er wiederkommt oder wenn er richten wird, das werden wir erfahren. Während heute also noch heute ist, sollten wir auf seine Wiederkunft schauen. Und ja, wir feiern Weihnachten und wir genießen Weihnachten vielleicht gerade jetzt, aber lasst das Gefühl, dass er wiederkommt, in euren Herzen wach werden. Ich möchte nicht, dass es ängstlich ist. Es sollte eine aufregende und wunderbare Zeit sein, so wie es Weihnachten für die meisten Menschen ist. Es ist eine Zeit des Feierns. Es ist eine Zeit, nach oben zu schauen. Es ist eine Zeit, sich zu freuen. Es ist eine Zeit des Friedens, der Gerechtigkeit und der Güte, und unser Gott kommt, um uns zu retten. Das sind gute Dinge. Aber wenn du nicht so lebst, wie du es solltest, und du weißt, dass dein Leben nicht in Ordnung ist, dann solltest du es jetzt ändern, damit du dich auf die zweite Wiederkehr Jesu freuen kannst, auf sein zweites Kommen, damit du Feuer und Flamme dafür bist. Amen. Ich möchte noch einmal zum Philipperbrief zurückkehren, zu Philippa Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Manchmal haben die Leute das Gefühl, dass dieser christliche Weg schwer ist und dass ich Buße tun und die Dinge in Ordnung bringen muss und dass ich dafür sorgen muss, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus die Herrschaft hat und dass ich voll des Geistes bin. Nun, das musst du sicherstellen, denn das ist der wichtigste Punkt. Aber es geht nicht darum, dass du dich in deinem eigenen Fleisch anstrengst. Fleisch kann Fleisch nicht töten, du kannst dich nicht selbst retten. Es geht nicht darum, dass du dich mehr anstrengst, ein Christ zu sein, oder dich mehr anstrengst, um für seine Wiederkunft bereit zu sein. Du kannst dich nicht selbst reinigen, sondern es geht darum, dass Gott in dir wirkt und du dich dieser Herrschaft unterstellst. Es geht darum, dass Gott tut, was er in dir tun will. Es ist, als würde man von Gott auf einer Töpferscheibe geformt, als wäre es deine Aufgabe, Gott zu erlauben, zu tun, was er will. Und wir sagen, Jesus ist der Herr und Jesus ist der Meister und Jesus gebietet dir, umzukehren oder fordert dich zur Umkehr auf, dann bedeutet das, dass du diese Dinge nicht ohne ihn tun kannst. Es muss durch ihn und seine Kraft geschehen, sonst bräuchten wir Jesus und den Heiligen Geist gar nicht. Du musst dich also auf Gott verlassen, dass er derjenige ist, der durch dich tun wird, was er tun will, wenn du ihm vertraust. Amen. Es ist also wie auf einer Töpferscheibe, wo er dich formt, und wenn du nicht ölig bist und dich formen lässt, ich glaube, formbar ist das Wort, wenn du nicht formbar bist, was nützt du dann demjenigen, der dich formt? Aber wenn du ihm einfach erlaubst, das zu tun, was er will, du hast keinen Widerstand, keine Agenda, du willst nicht mehr, was du willst, du willst, was er will. Und erlaubst ihm einfach, dich auf diesem Rad zu formen und er wird dich zu dem machen, was du sein sollst, ohne dass du dich sehr anstrengen musst. Denn die Gebote Gottes sind nicht beschwerlich, seine Gebote sind nicht schwer, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Wie ist das möglich, wenn wir all diese verschiedenen Dinge tun sollen? Weil du dich auf ihn und seine Verheißungen verlässt und ihm und seinen Verheißungen erlaubst, das zu tun, was in dir getan werden muss. Was ich sagen wollte zu Philipper Kapitel 2, Vers 13. Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl zu wollen als auch zu tun, zu seinem Wohlgefallen. Das ist fantastisch. Schauen wir uns an, was in der Amplified Bible steht. In der Amplified Bible heißt es, nicht in eurer eigenen Kraft, denn Gott ist es, der die ganze Zeit in euch wirkt. Er ist es, der in euch die Kraft und das Verlangen erweckt, sowohl zu wollen als auch zu tun, zu seinem Wohlgefallen und zu seiner Zufriedenheit und Freude. Deine Verantwortung ist es, dich auf ihn fallen zu lassen, dich auf Jesus fallen zu lassen. Es ist seine Kraft, seine Macht, die in dir wirkt. Er ist derjenige, der das ermöglicht. Er ist derjenige, der es geschehen lässt. Deine Verantwortung ist es, dich auf ihn und seine Verheißungen zu verlassen und aus dem Weg zu gehen. Das bedeutet nicht, dass du nicht mitarbeiten musst. Das bedeutet nicht, dass du nicht anfangen musst, nach Hause zu gehen, wie es der verlorene Sohn tut. Es bedeutet nicht, dass du dich nicht reinigen musst. Du reinigst dich. Aber woher kommt die Seife, wenn du dich selbst reinigst? Ich will damit sagen, dass selbst wenn die Heilige Schrift davon spricht, dich selbst zu reinigen, bedeutet es, dass du dich auf Gott und seine Art und Weise, es zu tun, verlassen musst. Du kannst nichts unabhängig von ihm tun. Amen. Selbst deine Buße muss in Gott geschehen. Jesus ist der Herr deiner Buße. Der kommende Richter, der kommende König ist der Herr deiner Buße. Du kannst nicht einfach heute entscheiden, von was du Buße tun willst. Du kannst mit Gott zusammenarbeiten und dich vom Heiligen Geist überführen lassen. Aber selbst wenn du das getan hast, woher kam diese Überführung? Sie kam von Gott. Er ist derjenige, der alles anfängt. Er ist derjenige, der alles antreibt. Es ist Gott, der die Arbeit in dir tut, damit er die Ehre bekommt. Deine Verantwortung ist es, aus dem Weg zu gehen. Wenn du Gott viel hilfst, kann er ein wenig tun. Wenn du Gott ein wenig hilfst, kann er viel tun. Wenn du Gott überhaupt nicht hilfst, du gehst ihm einfach aus dem Weg, kann er alles tun. Das ist das Zitat von Arthur Bird, das Joseph benutzt hat. Geh also aus dem Weg und lass Gott in deinem Leben sein. Und du wirst schnell wachsen. Du wirst dich auf seine Wiederkunft freuen. Du wirst in einer Position sein, in der du mit Gott im Reinen bist, im rechten Stand zu ihm stehst. Du wirst an einem Ort der Gemeinschaft und Nähe und Innigkeit sein, an dem du die Gabe des ewigen Lebens in vollen Zügen genießen kannst. Was hättest du zu befürchten? Ich spreche nicht von Ehrfurcht, sondern von panischer Furcht. Die Heilige Schrift sagt uns, dass die vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. Denn Furcht bringt das Gefühl des Gerichts und der Qual mit sich. Wenn du in der Liebe zu Gott wächst, dich auf seine Verheißungen verlässt, die Gebote befolgst, die er dir gibt und sie mit der Kraft des Geistes befolgst, dann wirst du in der Liebe wachsen. Und wenn diese Liebe wächst und reift, wird sie die Furcht vertreiben, das Gefühl von Panik und Sorge und Jesus kommt wieder und ich bin nicht bereit und nicht rein und nicht richtig. Komm in den rechten Stand, aber komm in den rechten Stand mit ihm und in seiner Kraft. Er ist derjenige, der in dir wirkt. Amen. Also verlass dich auf seine Verheißungen. Jesus ist wirklich ein guter Retter und der Heilige Geist ist wirklich ein guter Bevollmächtiger. Die Kraft, der in uns ausgießt, ist wie Dynamit. Es bedeutet nicht wirklich, dass es Dynamit ist, aber daher kommt das Wort Dynamit. Es ist diese Kraft, Dynamo, Dynamit. Es ist einfach die Kraft, die von ihm kommt, um das christliche Leben zu leben. Noch einmal aus der Amplified Bible. Nicht in eurer eigenen Kraft, denn Gott ist es, der die ganze Zeit in euch wirkt. Die Kraft und das Verlangen in euch erweckt und schafft, sowohl zu wollen als auch zu arbeiten zu seinem Wohlgefallen und seiner Zufriedenheit und Freude. Wow. Wir blicken also auf den zweiten Advent. Wir erwarten, dass er kommt. Und wenn du die Dinge tust, die du tun sollst, wenn du dich auf die Verheißungen Gottes verlässt, wenn du Jesus vertraust, wenn du dem Herrn von ganzem Herzen vertraust, wenn du dich nicht auf deinen eigenen Verstand verlässt, wenn du in ihm vorankommst, dann musst du nicht vollkommen sein. Du musst nicht alles in Ordnung bringen. Aber wenn du im rechten Stand zu Gott bist, dann ist das das Maß. Und wenn du an deinem Heil arbeitest, aber mit Ehrfurcht und Demut, du arbeitest an deinem Heil mit Furcht und Zittern, anders ausgedrückt, mit Furcht und Zittern, du gehst Stück für Stück vorwärts, dann sieht Gott das Ende vom Anfang her. Und bei seiner Wiederkunft, wenn die Posaune ertönt, kannst du in einem Wimpernschlag verwandelt werden. In einem Wimpernschlag verwandelt, um so erkannt zu werden, wie du vollständig erkannt bist. Wie ein Wimpernschlag wirst du plötzlich zu all dem, was du sein sollst, und die Offenbarung, wer du wirklich bist, wenn Jesus wiederkommt. Das ist erstaunlich, aber um in dieser Position zu sein, musst du sicherstellen, dass du jetzt mit ihm im Reinen bist. Das bedeutet nicht, dass du vollkommen sein musst, das heißt, dass alles richtig funktioniert, sondern dass du mit dem, was er von dir verlangt, vorankommen musst. Gehorsam sein, sich vom Geist leiten lassen, seinen Willen tun, aber durch seine Kraft, die in dir wirkt. Das ist das Wichtigste. Amen. Das ist das Wichtigste. Selbst wenn du nicht fertig wärst. Es gab einen Engel, den Michelangelo anfertigte. Ich glaube, das ist das richtige Zitat. Michelangelo hatte den Auftrag, einen Engel aus Marmor oder Stein zu meißeln. Jemand fragte ihn danach und er sagte, ich sah den Engel im Marmor und meißelte, bis ich ihn befreit hatte. Das ist das, was Gott mit dir macht. Er kann den Engel im Marmor sehen. Er kann sehen, wer du sein sollst. Er kann sehen, wie du aussehen wirst, wenn du freigesetzt wirst. Also meißelt er einfach weiter und bewegt Dinge, bis der Engel, du, erscheint und freigesetzt wird. Aber wenn du nicht ganz bereit warst, aber ihm erlaubst, das Werk zu tun, das er tun will, selbst wenn nur ein Teil deiner Eigenschaften zum Vorschein kam und du bei seiner Rückkehr oder seinem zweiten Kommen noch nicht fertig warst, dann kann er dich in einem Augenblick zu dem machen, der du sein sollst. Aber du bist dafür verantwortlich, nur das zu tun, was er dir jetzt aufträgt. Und daran führt kein Weg vorbei. Es gibt keine Ausrede dafür, dass du nicht tust, was Gott von dir will, und dich in ihm so vorwärts bewegst, wie er es dir sagt. Er kommt zurück, um sich eine Braut ohne Flecken, Runzel und Makel zu holen. Das ist ein hoher Standard und du hast keine Möglichkeit, dich selbst ohne Flecken, Runzel und Makel zu machen. Wenn du versuchst, dich selbst in Ordnung zu bringen, ohne den Heiligen Geist, ohne Gottes Hilfe, ohne die Herrschaft Jesu, ohne ihm die völlige Kontrolle zu geben, dann wirst du nur noch mehr Runzeln und mehr Flecken erzeugen. Du wirst das Problem verschlimmern. Geh einfach zu ihm, stürze dich auf seine Verheißungen und erlaube ihm zu tun, was er in dir tun will. Jesus kommt wieder und es ist eine großartige Zeit, die Weihnachtszeit, die für viele Menschen ein schönes Gefühl ist. Manche Menschen mögen es nicht, es ist nicht für jeden schön. Manche Menschen haben schmerzhafte Erinnerungen, aber ich sage, wenn wir die christliche Seite des Festes betrachten, also nicht das, was die Welt daraus gemacht hat, wie zum Beispiel viel Essen und viel Geld ausgeben und all diese Dinge, dann meine ich, wenn wir die Realitäten betrachten, was es für uns bedeutet, dass Jesus auf diesen Planeten kam, wir wissen, dass er auf diesen Planeten kam, wir haben Gott erfahren, wir haben ihn gespürt und gefühlt. Es ist zu spät für jemanden, mir zu sagen, dass Jesus nicht real war. Es ist zu spät, ich kenne Jesus bereits. Ich lerne ihn bereits kennen, ich baue bereits eine Beziehung zu ihm auf. Er hat sich mir bereits vorgestellt, ich weiß bereits, wer er ist. Es ist zu spät, mir zu sagen, dass Jesus nicht real ist. Ich weiß also, dass er gekommen ist, weil er sich offenbart hat, dass er zu seinem Wort steht und sein Versprechen hält. Freuen wir uns also auf seine Wiederkunft. Es ist keine Zeit, um ängstlich oder traurig zu sein, sondern eine Zeit der Freude. Es ist keine christliche Verantwortung, sich in der Welt umzuschauen und all die schlimmen Dinge zu sehen und zu sagen, das ist beängstigend. Wir blicken auf, wie Joseph es uns vor ein paar Jahren in einem Video mitgeteilt hat. Wir blicken auf zu ihm. Derjenige, der retten kann, derjenige, der retten wird. Amen. Jesus kommt bald. Sei bereit, sei begeistert. Brenne für ihn zur Weihnachtszeit. Ja, genieße die Weihnachtszeit, wenn du dich an seine erste Wiederkehr erinnerst. Aber vergiss nicht, dass er als Richter zurückkommt. Er kommt zurück wie ein brüllender Löwe. Er kommt auf einem weißen Schlachtross zurück mit der Aufschrift König der Könige und Herr der Herren auf seiner Hüfte. Er kommt zurück, um zu richten. Er wird die Bücher öffnen und wir alle werden Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen. Ja, das ist in gewisser Weise furchterregend und bringt Ehrfurcht, aber es ist auch aufregend. Also schau darauf, schau auf ihn. Amen. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 9 an. In Hebräer Kapitel 9, 27 heißt es, und da es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist Christus einmal geopfert worden, um die Sünden vieler zu tragen. Denen, die auf ihn warten, wird er ein zweites Mal erscheinen, nicht für die Sünde, sondern für die Erlösung. Das bedeutet, dass er das nächste Mal nicht kommt, um das Problem mit der Sünde zu lösen. Er kommt nicht, um für die Sünde zu sterben. Er kommt losgelöst von der Sünde. Dieses Mal kommt er zur Erlösung. Aber für wen kommt er? Wenn er zur Erlösung kommt, wenn er das zweite Mal kommt, für wen kommt er dann? Er kommt für die, die sehnsüchtig auf ihn warten. Das sind die, für die er kommt. Ja, es ist bestimmt, dass wir gerichtet werden. Es ist bestimmt, dass der Mensch einmal stirbt und dann das Gericht. Aber Christus wurde für die Sünden vieler geopfert. Wenn wir ihm, unserem Erlöser, vertrauen, ist das nicht nur eine einmalige Sache, bei der du mitten in der Kirche die Hand hebst und sagst, ich gebe Jesus mein Leben, ich vertraue ihm. Ich vertraue darauf, was er getan hat. Ich vertraue darauf, dass er mein Erlöser ist. Amen, das war's. Jetzt bin ich gerettet. Es ist ein ständiges Vertrauen in ihn, dass er für unsere Sünden bezahlt hat. Ein ständiger Zustand des Vertrauens in Jesus, dass er den Preis bezahlt hat. Im Vertrauen darauf, was er getan hat, dass sein Leben genug ist, dass der Preis, den er bezahlt hat, genug ist, dass er uns vergibt, wenn wir bekennen. Er ist ein wunderbarer Gott und wir klammern uns an seine Verheißungen und deshalb bedeckt er die Sünden vieler Menschen oder wischt sie weg. Seid also eifrig, erwartungsvoll, wartet gespannt auf ihn. In dieser Schriftstelle im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 9, Vers 28, heißt es, denen, die auf ihn warten. Das war wie bei Simeon, über den wir vorhin gesprochen haben. Er war erwartungsvoll, er war begierig, er war gespannt, er suchte Gott, er wurde vom Heiligen Geist geleitet. Lasst uns sicherstellen, dass wir diesen Beispielen folgen und begierig auf Jesus warten. Amen. Seid begierig auf ihn. Ich möchte mit Folgendem schließen. In 2. Petrus Kapitel 3, Vers 8 heißt es, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Der Grund dafür, dass Jesus heute noch nicht zurückgekommen ist, dass das Gericht nicht jetzt sofort stattfindet und dass das Ende der Welt nicht gekommen ist, liegt darin, dass Gott so liebevoll ist, dass er so gnädig ist, dass er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, dass er will, dass alle zur Umkehr kommen. Nutze also jetzt die Zeit, um zur Buße zu kommen, ihn zu suchen, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die er dir gegeben hat. Dort steht weitergeschrieben, was passieren wird. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, sodass niemand weiß, wann er kommt. Und die Himmel werden mit großem Getöse vergehen und die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die auf ihr sind, werden verbrannt werden. Da nun all diese Dinge aufgelöst werden, richtig, wegen all dieser Dinge, wegen dem, was geschieht, wegen dem, was geschehen wird und dem Ende der Welt, wie sollt ihr sein in heiligem Wandel und Frömmigkeit, indem ihr die Ankunft des Tages des Herrn erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel aufgelöst werden und in Feuer aufgehen und die Elemente mit glühender Hitze schmelzen werden. Dennoch erwarten wir nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Im neuen Himmel und auf der neuen Erde wird die Gerechtigkeit wohnen. Die Gerechtigkeit, die Art und Weise, wie Gott das Richtige tut, wird dort wohnen. Es wird nicht um die Ideen der Menschen gehen, um das, was wir für das Beste für uns halten. Die neuen Himmel und die neue Erde werden Orte sein, an denen die Gerechtigkeit wohnt. Gottes Art und Weise, richtig zu handeln und zu sein, wird dort wohnen. So wird es sein. Wenn du also Gottes Art und Weise, richtig zu handeln und zu sein, jetzt nicht magst, wenn du Gottes Art und Weise, die Dinge zu tun, jetzt nicht magst, dann musst du umkehren, denn du wirst Gottes Art und Weise, die Dinge zu tun, im neuen Himmel und auf der neuen Erde, auf die wir schauen, nicht mögen. Aber bedenkt, wie ihr euch jetzt verhalten und leben solltet. Denn wir wissen, dass diese ganze Welt verbrannt und wie eine Schriftrolle aufgerollt werden wird. Das Universum wird zusammengerollt wie eine Schriftrolle oder die Erde wird zusammengerollt. Lasst uns sicherstellen, dass wir die Gabe des ewigen Lebens bestmöglich nutzen. Lasst uns sicherstellen, dass wir ehrfürchtig sind und das praktizieren, was wir im neuen Himmel und auf der neuen Erde sowieso tun müssen. Lasst uns sicherstellen, dass wir Gottes Art und Weise praktizieren, richtig zu sein und Gerechtigkeit zu tun. Das wird wichtig sein. Amen. In Vers 14 heißt es, darum, Geliebte, in Erwartung dieser Dinge seid bestrebt, von ihm in Frieden gefunden zu werden, unbefleckt und untadelig, und bedenkt, dass die Langmut unseres Herrn die Rettung ist. Lasst uns also sicherstellen, dass wir bestrebt sind, in Frieden gefunden zu werden. Das heißt, dass wir uns bemühen, mit ihm in Frieden zu sein, dass wir uns bemühen, mit Jesus in Frieden zu sein. Einige Menschen waren sehr traurig und verärgert, dass Jesus vor mehr als 2020 Jahren als kleines Baby erschien. Lasst uns sicherstellen, dass wir ihm in Frieden begegnen. Lasst uns sicherstellen, dass wir an einem Ort sind, an dem, wenn Jesus wiederkommt, das Erste, was ein Engel zu uns sagen würde, ist, fürchtet euch nicht. Das wäre doch großartig, wenn wir in der Position dazu wären, oder? Lasst uns sicherstellen, dass wir das Leben führen, zu dem er uns berufen hat. Stellen wir sicher, dass wir in heiligem Wandel leben, in rechtem Verhalten, dass wir uns ändern, dass wir tun, was er von uns will, dass wir das christliche Leben leben. Er ist ein guter Gott, er ist ein barmherziger Gott, er ist ein Gott, der nicht nur Dinge von uns verlangt oder gebietet, sondern uns tatsächlich die Kraft gibt, das Leben zu führen oder das zu tun, wozu er uns berufen hat. Wenn er uns auffordert, etwas zu tun, ist das mit Glauben verbunden. Und wenn wir unseren Glauben mit der Sache, um die er uns gebeten hat, wieder auf ihn richten, können wir es tun. Wenn wir unseren Glauben auf ihn richten, wenn er uns bittet, etwas zu tun, das unmöglich erscheint, dann wird er, wenn wir ihm vertrauen, das Nötige zur Verfügung stellen, damit es geschieht. Sogar unsere Buße geschieht in seiner Macht. Aber wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass wir Menschen sein sollen, die ein rechtes Leben führen, in Frieden mit dem König, der wiederkommen wird. Ich möchte sagen, habt eine schöne Weihnachtszeit. Versucht, die Vorfreude und die Erwartung zu spüren, die die Welt in jenen Tagen hatte, in denen es heißt, dass das Licht in der Finsternis schien. Was für eine dunkle Welt war es, als Jesus in sie kam? Es war eine schwierige Zeit, in der die Römer eroberten, schikanierten und diktierten, die Völker unter ihre Kontrolle brachten und sie schlecht behandelten und missbrauchten. Es war eine harte Zeit, in der man leben musste. Und an diesem Ort der Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit wurde Jesus geboren, in dieses Licht hinein. Er brachte Licht in die Welt, in die Finsternis, und die Finsternis verstand es nicht. Nun, wenn wir jetzt in einer Welt der Finsternis leben, sollen wir wie Licht erscheinen. Wir sollen wie Sterne leuchten. Aber ich sage euch, es gibt einen, der zurückkommt. Es gibt ein Licht, das zurückkommt. Es gibt ein Licht, das auf diese Erde zurückkehren wird. Und sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus, der Herr. Also lasst uns bereit sein für ihn. Amen. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren auf diesen Planeten gekommen bist. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Verheißungen zu erfüllen, so wie du es gesagt hast. Herr, ich bitte dich, dass alle, die dieses Video sehen, durch deinen Geist in ihren Herzen bewegt werden, das Leben zu führen, zu dem du sie berufen hast, deine Wiederkunft zu erwarten, auf deine Wiederkunft zu schauen und in einer Position zu sein, in der sie wissen, dass sie dir in friedlichen Umständen begegnen werden. Ich bitte dich, Herr, dass wir nach jedem Abenteuer Ausschau halten, dass du uns jeden Tag zur Verfügung stellst, dass du uns daran erinnerst, dass du uns durch deinen Geist die Idee ins Gedächtnis zurückrufst, dass du etwas zu tun hast, dass du ständig Anweisungen und Gebote für uns hast und dass diese Dinge zu wunderbaren Abenteuern und Überraschungen führen. Ich danke dir, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern deinen Geist gesandt hast, um uns zu befähigen, zu leiten und zu führen. Herr, hilf uns, das Beste aus den kleinen Momenten zu machen. Zeig uns, wie wir das Beste aus diesen scheinbar unbedeutenden Momenten machen können, die nicht wichtig erscheinen, sich aber als absolut erstaunlich herausstellen. Wir wollen deinen Willen in den Details und in allem tun, Herr. Und wenn nicht, Herr, bitte ich dich, dass du diejenigen überführst, die sich nicht bereit machen wollen und nicht erkennen, in welcher Zeit sie leben. Ich bitte dich, dass du sie überführst, damit sie sich dir zuwenden und den Frieden, die Vergebung und die Gnade finden, die sie brauchen, um voranzukommen. Herr, komm schnell. Komm auf diese Erde, komm schnell zurück, Herr. Ich danke dir für deinen zweiten Advent in deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn du im Geist bleiben, als Christ wachsen und den Lauf vollenden willst, der vor dir liegt, dann ist Wach auf, die Zeit läuft ab, das Buch von Joseph Hedgecock, genau das Richtige für dich. Band 1 der Wake-up-Reihe gibt einfache und detaillierte Anweisungen, wie du ein solides geistliches Fundament aufbauen kannst und welche Schritte nötig sind, um wirklich geistlich zu werden. Es gibt praktische Beispiele, die dir zeigen, wie du in Gottes Gegenwart bleiben und die Vorzüge deiner Erlösung genießen kannst. Der Leib Christi muss aufwachen. Hol dir noch heute dein Exemplar bei Servants of the Lord Ministries. Stell dir vor, du wärst ein Gefangener, obwohl es einen Weg in die Freiheit gibt. Anstatt in deinem Gefängnis zu bleiben, warum nicht Gottes Weg der Flucht entdecken? Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock ist ein Buch für alle, die mit Gott wandeln wollen, für alle, die frei sein wollen und nicht die Absicht haben, sich täuschen zu lassen. Es zeigt die Taktiken des Feindes, die dich behindern. Es verdeutlicht, wie du dich aus offensichtlichen und subtilen Fallen befreien kannst. Wenn du mit dem Herrn wandelst, aber nicht so wächst, wie du solltest, wird dir dieses Buch helfen, dein Fleisch und die Zugänge des Teufels zu überwinden. Entdecke die Freiheit, während du im Licht wandelst. Dieses Buch und andere sind heute bei Servants of the Lord Ministries erhältlich.